Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen heute Abend: Atomgipfel. Russland und die USA sind sich einig, 30 Tonnen waffenfähigen Plutoniums auf jeder Seite sollen weg. Zum Gipfel später in der Sendung Gespräche mit einem Experten für Nuklearterrorismus und mit unserem Korrespondenten vor Ort. Dann Kirgisistan. Der gestürzte Präsident Bakiev will das Feld räumen gegen freies Geleit. Großbritannien. Die Konservativen versprechen dem Wahlvolk mehr Mitsprache in EU-Fragen. Dann stellen wir die Frage, wer hat Angst vor dem Staatsanwalt? Bestimmt nicht die früheren UBS-Top-Manager. Wir blicken voraus auf die Generalversammlung von morgen. Und wir erklären außerdem, weshalb in kubanischen Coiffeursalons derzeit wohl Geschichte geschrieben wird. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Thomas Fuchs, er hat den Nachrichtenüberblick.
Russland und die USA haben sich darauf geeinigt, ihre Vorräte an waffentauglichem radioaktivem Plutonium abzubauen. Es geht um jeweils mehr als 30 Tonnen. Das ist eines der Ergebnisse von Gesprächen am internationalen Treffen zu Atomfragen in Washington. Kanada kündigte zudem an, einen Großteil seiner verbrauchten Brennstäbe in ihr Ursprungsland, die USA, zurückzubringen. Zuvor hatte sich die Ukraine bereit erklärt, ihr hoch angereichertes Uran bis 2012 zu entsorgen. Unklar ist allerdings, wo das Material gelagert werden soll. Der gestürzte kirgisische Präsident Bakiev ist bereit, zurückzutreten. Das sagte er an einer Medienkonferenz in Jalalabad im Süden des Landes, wohin er sich nach dem Umsturz vor knapp einer Woche zurückgezogen hatte. Bisher hatte sich Bakiev stets geweigert, seinen Posten zu räumen. Bakiev knüpft sein Angebot an eine Bedingung. Er trete nur zurück, wenn seine Sicherheit garantiert sei. Italien kann eine Liste mit Kontendaten einsehen, die bei der Genfer Filiale der Bank HSBC gestohlen und den französischen Behörden übergeben worden war. Wie der französische Staatsanwalt Éric de Montgolfier sagte, hat ein Turiner Gericht in einem Rechtshilfegesuch um Einblick in diese Daten gebeten. Er werde dem Anliegen entsprechen, sagte Montgolfier der italienischen Nachrichtenagentur ADN Kronos. Die Liste enthalte Daten von etwa 10.000 möglichen italienischen Steuersündern. Das hochverschuldete Griechenland hat heute erfolgreich zwei neue Staatsanleihen aufgelegt. Nach Angaben der Schuldenverwaltung in Athen gingen gut 1,5 Milliarden Euro ein, bei einem geplanten Volumen von 1,2 Milliarden. Der Zinssatz beträgt über 4,5%. Insgesamt hätten Gebote für 8,5 Milliarden Euro vorgelegen, hieß es. Fachleute begründen die zahlreichen Gebote damit, dass die EU hinter Griechenland stehe. Der griechische Finanzminister sagte, Ziel seines Landes sei es, auch in Zukunft Geld an den Märkten zu leihen. Das von den Euroländern abgesegnete Kreditpaket verstehe man als Sicherheitsnetz. Knapp 3 Wochen vor den britischen Parlamentswahlen haben die Konservativen in einem Manifest ihren EU-kritischen Kurs formuliert. Bei einem Wahlsieg wollen die Tories dem Volk in EU-Fragen mehr Mitsprache gewähren. Zudem würde unter einer Tory-Regierung der Euro sicher nicht eingeführt, sagte der Chef der Konservativen David Cameron. Auch würden sie die Zahl der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern begrenzen. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist der Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic wieder aufgenommen worden. Erstmals erschien heute ein Zeuge der Anklage vor Gericht. Ein Bosnier, der in den 90er Jahren gefangen genommen worden war und bereits bei anderen Prozessen ausgesagt hatte. Er schilderte, wie bosnisch-serbische Soldaten 20 muslimische Männer erschossen hatten. Die Gefangenen hätten zuvor ihre Gräber ausheben müssen. Karadzic ist in 11 Fällen wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Universitäten in der Europäischen Union dürfen eine Begrenzung einführen für Medizinstudenten aus dem Ausland. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Ein EU-Land kann damit Ausbildungsplätze in der Medizin für Einheimische reservieren, denn viele ausländische Studenten gingen als ausgebildete Ärzte zurück in ihre Länder, argumentiert der EU-Gerichtshof. Die nach dem Amoklauf im deutschen Winnenden beschlossene Straffreiheit für Besitzer illegaler Waffen war ein Erfolg. Bis Ende 2009 sind bei den deutschen Behörden und der Polizei 200.000 Waffen abgegeben worden. Wie die deutsche Bundesregierung mitteilt, werden die meisten davon vernichtet. In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2010 ein schärferes Waffenrecht. Die Amnestie war Teil einer Übergangsregelung. Beim Amoklauf im baden-württembergischen Winnenden im März 2009 erschoss ein Jugendlicher 15 Menschen. Der Milchverarbeiter Emmi übernimmt den Schmelzkäsehersteller Fromalp. Fromalp erwirtschaftet mit 150 Angestellten einen Umsatz von 100 Millionen Franken. Fast die Hälfte des Geschäfts macht das Unternehmen im Ausland. Der Kauf muss noch von der Wettbewerbskommission gebilligt werden. Emmi betont, die Fromalp-Mitarbeiter sollen weiter beschäftigt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.886 Punkten minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.988 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 43,39 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,561. Das Wetter. Am Abend gehen vor allem über dem Jura und an den Voralpen einzelne Schauer, lokal auch Gewitter nieder. Morgen fällt in der Deutschschweiz zunächst Regen, dann gibt es Aufhellungen mit einzelnen Platzregen. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad. Im Süden gehen am Abend auch einige Schauer nieder. Morgen ist es im Tessin ziemlich sonnig. Einzig über den Bergen könnte es nochmals für etwas Regen reichen. Die Maximalwerte liegen bei 17 Grad. Am Donnerstag gibt es im Norden nur wenig Sonne, dafür immer wieder ein paar Regenschauer. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 11 und im Süden bei 16 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieris. Und so geht es hier weiter. Zunächst der Bericht aus Kirgisistan über Bakijews Einsicht in die Kraft der neuen Fakten im Land. Dann Blackbox Atomterrorismus. Was genau passiert auf verschlungenen Kanälen, weiß niemand. Aber eines ist klar, die Bombe ist attraktiv für Terroristen. Der Schwerpunkt zum Atomgipfel. Weiter, ein neuer Chef bringt noch lange keine neue Politik. Gesundheitspolitik für die Schweiz. Haare schneiden in Havanna. Eine überraschende Reform aus dem Land der Castros. Wahlkampf in Großbritannien. In der Mitte wird's eng. Und schließlich der Fall UBS, die Justiz und der letzte Vorhang für Ospel, Rona, Kura und Co., als wär's ein Stück von Dürrenmatt. Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres, jetzt gleich live oder aber als Podcast zum Herunterladen aus dem Netz ab 19 Uhr unter dieres.ch. Der Machtkampf in Kirgisistan scheint definitiv entschieden zu sein. Der gestürzte Präsident Bakijew bietet seinen Rücktritt an, verlangt dafür aber freies Geleit. Ob dieser Handel zustande kommt, ist fraglich. Vertreter der Übergangsregierung lehnten dies bisher ab. Aus der kirgisischen Hauptstadt Bischkek, Peter Gisling.
Präsident Bakijew war heute Vormittag auf einer Kundgebung in Jalalabad nochmals öffentlich aufgetreten. Kurz später dann aber haben Sicherheitskräfte der Übergangsregierung seinen Aufenthaltsort umstellt. Er sei nun bereit, offiziell zurückzutreten, gegen Zusicherung freien Geleits irgendwohin ins Ausland, ließ darauf Bakijew wissen. Der interimistischen Regierungschefin Rosa Atunbajewa war stets daran gelegen, weitere Zusammenstöße jetzt mit Anhängern Bakijews zu verhindern. Deshalb hatte sie anfänglich darauf gesetzt, Bakijew werde sich selbstständig ins Ausland absetzen. Doch der Druck der Straße wurde in letzter Zeit immer stärker und auch innerhalb der Übergangsregierung gibt es viele Stimmen, welche Bakijew wegen seiner Machenschaften und vor allem auch wegen des Blutbads der vergangenen Woche vor Gericht sehen wollen. Zur Stunde ist unklar, wohin des Präsidenten Reise geht. Noch gestern hatte er gewarnt, im Süden des Landes eine neue Hauptstadt auszurufen. Ja, er drohte gar vor einer Spaltung des Landes. Doch die selbsternannte Übergangsregierung hat in den letzten Tagen Fakten geschaffen, welche Bakijew eine Rückkehr ins höchste kirgisische Staatsamt definitiv verunmöglicht hätten. Und auch der von einigen befürchtete Bürgerkrieg werde kaum stattfinden, meint etwa der renommierte Politologe Valentin Bogatyrjow. Präsident Bakijew sei auch in weiten Bevölkerungskreisen im Süden des Landes in Ungnade gefallen, meint er. Dort gibt es vielleicht 500 bewaffnete Anhänger Bakijews, aber sonst sind die Menschen dort völlig friedfertig gestimmt. Trotzdem, auch heute wieder kam es in einigen Orten des Landes, auch hier in Bischkek, zu einzelnen Scharmützeln oder gar Schießereien. Auf der Kundgebung Bakijews in Jalalabad haben offenbar hunderte Flaggen mit der Aufschrift «Nieder mit der illegalen Regierung» geschwenkt. Andererseits ist zu vernehmen, dass sich insbesondere die wichtige ethnische Minderheit der Usbeken im Süden Kirgisistans nicht für den Bakijew-Clan stark machen möchte. Die kirgisischen Usbeken fürchten nämlich, dass sich sonst unter Umständen die usbekische Armee einschalten könnte und dies gilt es auf alle Fälle zu verhindern. Fast überall im Land, auch im Süden Kirgisistans, ist der politische Wechsel der letzten Tage im Übrigen weitgehend friedlich vollzogen worden, wie beispielsweise diese Frau in der Stadt Kemin schildert. Bei uns haben der Bürgermeister und seine Mitarbeiter die Schlüssel freiwillig abgegeben. Sie sind einfach von dannen gezogen, ohne größeren Druck von außen. Trotzdem, vieles liegt derzeit im Ungewissen. Die Sicherheitskräfte des Landes beispielsweise sind kaum sichtbar, warten offenbar noch ab, bevor sie gegenüber der neuen Regierung ihre feste Loyalität bekunden. Vieles findet derzeit auch in einem rechtsfreien Raum statt. Der Politologe Bogatyrjow ist allerdings der Meinung, dass es die Interimsregierung bislang trotz manchen Meinungsverschiedenheiten gut geschafft habe, sich einmütig auf Kompromisse zu einigen. Probleme, so Valentin Bogatyrjow, würden sich wohl vor allem dann ergeben, wenn die einzelnen Oppositionspolitiker im Vorfeld der Neuwahlen gegeneinander antreten. Wichtig derzeit aber ist vor allem, Bakijew hat nun wohl definitiv ausgespielt. Offen ist bloß noch die Frage, ob er im Lande selbst inhaftiert und vor Gericht oder ob er irgendwohin ins Ausland überstellt wird.
Der Bericht von Peter Gissling in Bischkek. Er hat auch fotografiert dort. Die Bilder sehen Sie in unserem Online-Dossier zu Kirgisistan unter deres.ch. Atomwaffen in den Händen von Terroristen, das sei die größte Gefahr für die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Das ist die Kernbotschaft von Präsident Obama am Atomgipfel in Washington, der im Verlauf dieses Abends zu Ende geht. Nuklearterrorismus. Ich habe darüber mit Joachim Krause gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel und Experte unter anderem für die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen. Erste Frage an Joachim Krause. Was macht Atomwaffen so attraktiv für Terroristen?
Gut, die Terroristen, von denen wir uns am meisten fürchten, die islamistischen Terroristen, sind Leute, die ein Verhältnis zur Gewalt haben, welches keine Grenzen kennt. Das haben wir bei den Anschlägen in New York gesehen. Und es ist durchaus vorstellbar, dass für sie Kernwaffen natürlich als absolute Oberkategorie von Waffen eine große Attraktivität haben. Damit kann man natürlich die USA und den Westen in einer Art und Weise treffen, wie es mit allen möglichen Anschlägen nicht vergleichbar zu erreichen wäre. Deswegen sind diese Waffen natürlich attraktiv.
Ist denn die Bedrohung bereits real oder ist das eine Gefahr in die Zukunft projiziert?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Man kann also nicht sagen, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist. Wir wissen, dass Al-Qaida ein großes Interesse daran gezeigt hat, aber wir wissen auch, dass die Ausgangsbedingungen nicht besonders gut sind für Al-Qaida, sich solche Waffen zu besorgen. Wenn man, wie die heutige Al-Qaida-Führung es machen muss, sich irgendwo verstecken muss im Hindukusch, so ist das nicht gerade günstig, um Kernwaffen zu bauen. Nur man weiß nicht, ob es nicht auf dem Schwarzmarkt für Nuklearmaterialien Leute gibt, die der Al-Qaida oder ähnlichen Terrorgruppen Nuklearwaffenmaterial oder hochradioaktives Material verkaufen und die es ihnen ermöglichen, zumindest primitive Sprengsätze oder eine Form der sogenannten schmutzigen Bombe herzustellen. Das heißt also einer konventionellen Explosion, die aber verfeinert wird, wenn man das so ausdrücken darf, mit hochradioaktiven Stoffen, die es erlauben würden, eine ganze Gegend zu verseuchen.
Es ist also schwierig abzuschätzen, wie groß die Gefahr ist, dass Terroristen an hoch angereichertes Material herankommen. Da muss man aber unterscheiden zwischen militärischen Beständen, die als recht gut geschützt gelten, und zivilen Beständen. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig. Nur die große Unbekannte ist das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, wo in den Jahren ab 1990 sehr viele, hauptsächlich zivile, manchmal aber auch militärische Einrichtungen schlecht bewacht waren oder gesichert waren, in denen radioaktives Material lagerte, welches eben auch für die Herstellung von Atomwaffen oder von schmutzigen Bomben gebraucht werden könnte. Und in dieser Zeit kann vieles verschwunden sein. Heute sind die meisten Einrichtungen gesichert, aber in diesen Jahren kann einiges passiert sein, kann auf dem Schwarzmarkt gelandet sein und kann auch solchen Personen wie Osama bin Laden oder seinen Leuten angeboten worden sein. Wir wissen es nicht. Ich würde sagen, es ist vielleicht keine sehr große Wahrscheinlichkeit, aber wenn es auch nur eine kleine Wahrscheinlichkeit gäbe oder eine geringe Wahrscheinlichkeit, müsste man natürlich versuchen, dass man diese Wahrscheinlichkeit ganz auf null minimiert, weil die Folgen wären enorm.
Sie haben schmutzige Bomben erwähnt. Das wären eigentlich konventionelle Sprengstoffe und mit denen würde radioaktives Material, hoch angereichertes Material verbreitet. Heißt das, das Bauen von Atombomben durch Terrororganisationen, das ist fast auszuschließen, dass die das können?
Fast ausschließen kann man auch das nicht, weil wenn es solchen Gruppen gelungen ist, größere Mengen hoch angereicherten Uran zu beschaffen auf dem Schwarzmarkt, könnten sie auch in der Lage sein, einfache nukleare Sprengköpfe zu bauen, die einfach nur auf dem Prinzip aufbauen, dass man zwei unterkritische Massen von hoch angereicherten Uran mit konventionellen Sprengladungen aufeinander stoßen lässt. Das lässt sich auch mit relativ geringem technologischen Aufwand machen. Das große Problem beim Bau von Atomwaffen ist immer die Herstellung von hoch angereicherten Uran. Das ist eigentlich die große technologische Hürde. Aber der Bau einer primitiven Nuklearwaffe ist durchaus denkbar.
Eine andere denkbare Variante, wie Terroristen an Atomwaffen herankommen könnten, ist die, sie stehlen einen militärischen fixfertigen Sprengkopf oder sie kommen via korrupte Militärs dazu. Ist das realistisch von Ihnen aus gesehen?
Ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich, aber man kann es nie ausschließen, besonders wenn die Zahl der Kernwaffenstaaten ansteigt. Besonders bei Pakistan hat man immer Furcht, dass das ein mögliches Szenario sein kann, aber viele Experten, die die pakistanische Seite kennen, sagen, das wäre nicht so dramatisch. Ich kann es nicht beurteilen. Ich würde sagen, man muss diese Möglichkeit zumindest mit einbeziehen, aber ich würde sie nicht als die hauptsächlichste Gefahr im Augenblick sehen.
Da ist also sehr vieles im Ungewissen. Würden Sie eine Prognose wagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren den Einsatz von Atomwaffen sehen durch Terrorgruppen?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil man darf ja auch nicht vergessen, wir tun schon sehr viel, um das zu vermeiden. Also es gibt in den USA die Container Security Initiative. Das ist eine Initiative, mit der alle Container, die in die USA gelangen, daraufhin untersucht werden, ob dort irgendwelche radioaktiven Materialien drin sind. Ähnliches haben wir inzwischen bei uns auch. Das heißt, es wird für Leute, die versuchen, eine solche Waffe nach Europa oder in die USA zu bringen, wird es außerordentlich schwierig sein, so etwas zu tun. Ich halte das deswegen für relativ gering, diese Wahrscheinlichkeit, dass so etwas in Amerika oder bei uns in Deutschland passiert. Aber wie gesagt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, kann es ja bedeuten, dass es doch versucht wird. Möglicherweise wird so etwas eher, ich sag mal, in einem Land wie Indien oder in einem Land wie Russland passieren können.
Das war Joachim Krause, der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, über die Gefahren, die vom Nuklearterrorismus ausgehen. Vor dem Hintergrund dieser Gefahren stellt sich die Frage, wo kann die Konferenz in Washington überhaupt ansetzen? Ist sie das richtige Gremium, das auch entscheiden und diese Entscheide durchsetzen kann? Ich habe diese Frage kurz vor der Sendung Fredrik Steiger gestellt, der für uns die Konferenz in Washington verfolgt.
Der Gipfel ist insofern das richtige Gremium, als fast 50 Staats- und Regierungschefs ein lange vernachlässigtes Problem auf die Weltagenda setzen wollen und dazu auch konkrete Schritte fordern und möglicherweise beschließen. Der Gipfel ist allerdings völkerrechtlich nicht legitimiert, für die ganze Welt in diesem Zusammenhang etwas zu beschließen. Das sind allerdings Gremien wie etwa der G8-Gipfel oder der G20-Gipfel auch nicht. Im atomaren Bereich ist im Grunde genommen das legitimierte Gremium sind die Verhandlungen über den Atomsperrvertrag. Und die finden ja kommenden Monat in New York statt. Und insofern ist der jetzige Washingtoner Gipfel natürlich auch ein Signal, ein hoffentlich starkes Signal für diese Verhandlungen.
Barack Obama will mit dem Gipfel einen langen Prozess anschieben und er verfolgt damit ein zentrales Anliegen seiner Außenpolitik. Aber es ist nicht nur das, es ist auch Innenpolitik, was er da macht.
Absolut. Obamas langfristiges Ziel einer atomwaffenfreien Welt bedarf ja kurzfristiger Maßnahmen. Und gegen diese kurzfristigen Maßnahmen gibt es in den Vereinigten Staaten selber Widerstände, sobald es um konkrete Schritte geht. Und Obama muss beispielsweise, was das neue Abrüstungsabkommen mit Russland betrifft, das New START-Abkommen, mehrere oppositionelle republikanische Senatoren gewinnen, dieses auch zu ratifizieren. Das Gleiche gilt für den amerikanischen Beitritt zum internationalen Atomtestverbot. Und deswegen soll der jetzige Gipfel auch innenpolitisch Druck in diese Richtung machen.
Diese Konferenz geht in wenigen Stunden zu Ende. Was müsste sie beschließen? Welche Signale müssten da kommen, um den Prozess in die gewünschte Richtung zu lenken?
Richtig wären zum Beispiel erstens mal lückenlose Transparenz und rigide Kontrollen. Man müsste also endlich wissen, wer besitzt in welchen Mengen atomwaffentaugliches Material und wo befindet sich dieses. Dann wäre es auch sinnvoll, die heiklen Prozesse im Nuklearkreislauf, also vor allem die Urananreicherung und die Wiederaufbereitung, möglichst nur an ganz wenigen Orten durchzuführen. Denn wenige Standorte, möglichst in stabilen Ländern, erleichtern natürlich die Überwachung und die Kontrolle. Und drittens wäre es ganz wichtig, wenn der Gipfel auch Signale aussenden würde zur weiteren nuklearen Abrüstung, denn weniger Atomwaffen heißt weniger Gefahren, dass diese gestohlen oder sogar verkauft werden.
Bei den Stichworten mehr Transparenz, mehr Kontrolle, wer ist da konkret gefragt?
Im Grunde genommen kommt eigentlich nur die UNO-Atombehörde IAEA in Wien in Frage. Sie hat die völkerrechtliche Legitimation und sie hat vor allem auch das Know-how, diese Kontrollen durchzuführen. Das Problem ist aber, die IAEA ist zunehmend überfordert, finanziell, technologisch, personell. Sie bräuchte weitaus mehr Mittel. Erst recht, weil ihr Aufgabenfeld sich praktisch vervielfacht, weil im Moment ja ein regelrechter Boom auf Atomkraft stattfindet, auf zivile Atomkraftnutzung und deswegen in immer mehr Ländern, an immer mehr Orten Kontrollen nötig wären.
Wir haben es am Anfang gehört, diese Konferenz hat eine begrenzte Legitimität, man darf also nicht allzu viel erwarten. Trotzdem die Frage, kann sie auch scheitern?
Ich rechne eigentlich nicht mit einem totalen Scheitern. Dazu ist zum Beispiel auf Seiten von Präsident Obama einfach zu viel Prestige im Spiel. Dann kommt auch noch dazu, dass die größten denkbaren Störenfriede Iran und Nordkorea ja gar nicht dabei sind. Aber es gibt sicher auf dem Gipfel auch gravierende Differenzen und es wird deswegen bei den Zielen auch Lücken geben. Beispielsweise Pakistan und China scheinen überhaupt nicht bereit, wie sich hier in Washington zeigt, nuklear abzurüsten. Im Gegenteil, sie wollen weiter nuklear aufrüsten. Oder ein anderer wichtiger Punkt, Atombombenstaaten sind nach wie vor nicht bereit, ihre militärischen Arsenale ebenfalls der IAEA-Kontrolle zu unterstellen. Also dieses Thema wird in der Gipfelerklärung nicht einmal angesprochen werden. Man kann vielleicht deswegen sagen, der Gipfel löst das Problem längst noch nicht, er ist aber vielleicht ein erster Schritt, es in den Griff zu bekommen.
Das waren Auskünfte von Fredrik Steiger in Washington. Es ist Frühling und die Krankenkassen reden bereits wieder von Prämienaufschlägen für nächstes Jahr. Was unternimmt da der neue Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, um die verhängnisvolle Spirale nach oben endlich zu stoppen? Pascal Struppler, früher Generalsekretär von Pascal Couchepin, präsentiert nach 100 Tagen im Amt seine Prioritäten. Dabei wird klar, der wichtigste Mann in der Schweizer Gesundheitspolitik, nach Gesundheitsminister Didier Burkhalter, hat auch keine Rezepte, um das Kostenwachstum kurzfristig in den Griff zu bekommen. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
Die Tätigkeit an der Spitze des Bundesamtes für Gesundheit, BAG, muss eine leidvolle Erfahrung sein. Diesen Eindruck erhält, wer den neuen Amtsdirektor Pascal Struppler zuhört. Nach 100 Tagen stellt er fest,
man ist als Amtsleiter sehr schnell Projektionsfläche für zahlreiche Ansprüche und Wünsche, insbesondere unerfüllbare.
Über die Gesundheitspolitik sagt BAG-Direktor Struppler,
es ist ein Thema, das für viel Aufregung und relativ wenig Ruhm sorgt.
Oder
es kracht im Dachgebälk einiger Dachverbände.
Die Entwicklung in der Gesundheitspolitik lasse sich nicht schönreden. Ohne Strukturreformen werde sich das bisherige System nicht halten können. Dabei ist für Pascal Struppler klar,
es wird nicht ohne Schmerzen gehen, dessen bin ich mir bewusst.
Schmerzhaft werden die nächsten Jahre vor allem für die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler. Man laufe kein großes Risiko, wenn man fürs nächste Jahr höhere Krankenkassenprämien voraussage, meint der BAG-Direktor. Und auch für die Jahre danach stellt Struppler in Aussicht,
es wird sicher nicht sofort zu einer Verbesserung der Situation kommen.
Denn Struppler setzt auf Rezepte, die eher langfristig kostendämpfend wirken, wenn überhaupt. Zum einen will er die Qualität im Gesundheitswesen steigern.
Ich bin überzeugt, dass eine verbesserte Qualität über längere Zeit eine Verbesserung des Patientennutzens bringen wird und auch dazu beitragen wird, die Kosten im Griff zu behalten.
Und zum anderen treibt Struppler die elektronische Vernetzung der verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen voran, unter dem Stichwort eHealth. Viel Aufregung, Schmerzen, Krachen im Dachgebälk. Was ist eigentlich der Reiz, an der Spitze des Bundesamtes für Gesundheit zu stehen, Pascal Struppler?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss man einen kleinen Hang zum Masochismus haben. Nein, ich glaube, dass man sich keine großen Lorbeeren holen kann. Ich bin seit über 20 Jahren in der Verwaltung, fühle mich dort wohl und der Reiz ist groß genug, Lösungen zu finden, als dass ich entmutigt wäre von den Schwierigkeiten.
Ihn interessiere nicht, wo es schmerzen soll, betont der BAG-Chef, sondern wo es nicht schmerzen darf. Nämlich beim Patienten. Dieser müsse aus den Reformen der nächsten Jahre gestärkt hervorgehen, ist Pascal Struppler überzeugt.
Philipp Burkhardt im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Schauplätze in dieser Sendung: Kuba, Coiffeursalon. Großbritannien 3 Wochen vor den Wahlen. Und Basel, morgen Vormittag um 10:30 UBS-Generalversammlung. Kuba verblüfft wieder einmal die Welt. Die Regierung will einem kleinen Teil der Wirtschaft den Schritt in die unternehmerische Freiheit ermöglichen, einem sehr kleinen Teil allerdings. Raúl Castro schwebt offenbar so etwas wie eine karibische Variante der Ich-AG vor. Hunderte von Coiffeursalons sollen künftig auf eigene Rechnung arbeiten können, wenn sie denn klein genug sind, wenn sie nicht mehr als 3 Frisierstühle haben. Angesichts der Probleme des Landes eine überraschende Reform. Martin Durer.
Die Nachricht ist geheim. Allein daraus könnte man ableiten, dass sie wahrscheinlich stimmt. Die kubanische Bevölkerung hat vom zaghaften Liberalisierungsschritt der Regierung Castro noch nichts zu hören oder zu lesen bekommen. Der Philosoph Dimas Castellanos in Havanna jedenfalls will nicht bestätigen, was die Agentur Reuters verbreitet. Das sei ein Projekt, von dem man schon lange rede, aber er wisse nicht, ob es tatsächlich schon mehr sei.
Eso es un proyecto que hace mucho tiempo se viene comentando, pero parece que el gobierno no se ha atrevido a dar el paso definitivamente.
Er glaube, sagt Castellanos, die Regierung habe den Schritt in die Praxis noch nicht gewagt. Sie habe vor der kleinsten Liberalisierung panische Angst, denn sie kenne die Konsequenzen.
El gobierno tiene mucho miedo de que surja en Cuba una clase media. Una clase media significa independencia económica del Estado.
Schon Fidel Castro habe verhindern wollen, dass im Land eine Mittelklasse entstehe, ein Bürgertum, das wirtschaftlich unabhängig sei von der Regierung. Fidels Bruder Raúl, der seit 2 Jahren an der Macht ist, quält offensichtlich die gleiche Angst. Wer sein Geld auf eigene Rechnung verdient, ist für Revolutionsparaden kaum mehr zu mobilisieren und kennt eine Alternative zur Parole Sozialismus oder Tod. Auch wenn die Nachricht auf der Insel noch nicht die Runde macht, scheint die kleine Freiheit der Figaros doch zaghaft zu gedeihen. Die Agentur Reuters jedenfalls zitiert schon Barbiere und Friseusen, die selbstständig arbeiten. Und was da anrolle, sei schwer aufzuhalten, sagt Dimas Castellanos. In den 90er Jahren hatte die Regierung schon einmal einen solchen Schritt gewagt, mit privaten Mikrorestaurants und mit freien Bauernmärkten in den Städten. Als das Geschäft aber zu blühen begann, wurde es postwendend wieder eingeschränkt. Heute wäre das nicht mehr möglich, sagt Castellanos. Und Castro wisse das.
Los años que han pasado de los años 93, 94 para acá han demostrado que cada vez que el gobierno da una marcha atrás, empeora los problemas económicos.
Jedes Mal, wenn die Regierung seit Anfang der 90er Jahre ihre kleinen Reformen zurückbuchstabiert habe, sei die Lage prekärer geworden. Heute mag Castro erkannt haben, dass er die kleinen Salons gar nicht mehr kontrollieren kann. Viel größere Sektoren, sagt Castellanos, seien der Regierungskontrolle entglitten. Kuba sei heute eigentlich ein Land ohne funktionierende Wirtschaft.
Kuba no tiene economía. Kuba le debe a todo el mundo. No le puede pagar a las empresas que están instaladas en Cuba. Por cada peso que produce, que vende, compra cuatro. Y entonces ya eso no hay economía. Por mucho que Venezuela ayude a Cuba, ya eso es insostenible.
Die Regierung könne die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Für jeden Peso, den das Land einnehme, müsse es für 4 Pesos Produkte importieren. Je nach Schätzung muss Kuba 60-80% der Lebensmittel im Ausland einkaufen. Die eigene Landwirtschaft versorgt die Bevölkerung nicht annähernd. Auf die Dauer sei das nicht haltbar. Da nütze auch die Hilfe von Freund Chavez in Venezuela nichts, sagt Castellanos und schildert desolate Verhältnisse.
En el campo, por ejemplo, se produce, pero hay problemas con el transporte. Falta a veces petróleo, no hay pieza para los carros. O se produce.
Auf dem Land werde teilweise noch produziert, aber dann fehlten Transportmittel, Treibstoff, Ersatzteile für Traktoren oder Lastwagen. Die staatliche Bürokratie behindere die Verteilung, statt sie zu fördern. Bauern produzierten oft gar nicht, weil der Preis, den der Staat zahle, so niedrig sei, dass sich die Arbeit nicht lohne. Oder sie verkauften auf dem Schwarzmarkt, weil dort mehr zu holen sei. In Havannas Straßen lungerten Jugendliche rum, die weder arbeiteten noch zur Schule gingen. Raúl Castro soll kürzlich bestätigt haben, dass im Land 1 Million Menschen ohne Arbeit seien. Vor solchem Hintergrund wird auch die kleinste Freiheit zur Bedrohung für die Mächtigen. Im Land der bärtigen Revolutionäre beginnt die Götterdämmerung vielleicht im Coiffeursalon.
Am 6. Mai wählen die Briten ein neues Parlament. Die Labour-Partei bittet um eine 4. Amtszeit. Premierminister Gordon Brown hofft auf sein erstes eigenes Wählermandat. Doch die konservative Opposition hat unter der Führung von David Cameron erstmals seit langem wieder Chancen auf einen Wahlsieg. Angesichts leerer Kassen suchen die Parteien, die diese Woche ihre Wahlmanifeste lancieren, krampfhaft nach einer politischen Identität, die möglichst wenig kostet. Und sie tun das alle in der politischen Mitte. Unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot berichtet.
Der konservative Spitzenpolitiker Liam Fox gilt nicht als Meister des blumigen Bonmots. Doch angesichts der jährlichen Neuverschuldung des britischen Staates in der Höhe von über 250 Milliarden Franken suchte selbst er nach einem griffigen Vergleich.
We're talking about borrowing 1.2 million pounds every day since the birth of Jesus. That's what the amount of debt we now have is.
Man hätte jeden Tag seit Christi Geburt 1,2 Millionen Pfund borgen können. So hoch sei der Schuldenberg inzwischen. Dieser Berg begrenzt die politischen Horizonte der Wahlkämpfer. Alle wissen, dass die Alternative zu drastischen Sparmaßnahmen in einer griechischen Tragödie mündet. Doch mit dem Rotstift gewinnt man scheinbar keine Wähler, deshalb bleiben alle rosig und frohgemut, soweit ihr Naturell das zulässt. Premierminister Gordon Brown gestern.
We are able to maintain and promote and advance and improve our frontline hospital services, our frontline schools, an our frontline police.
Spitäler, Schulen, Polizei, alles können wir ausbauen und verbessern. Das klingt nach der Quadratur des Kreises oder nach Belletristik. Und da es abgesehen von Brosamen nichts zu verschenken gibt, appellierte Oppositionsführer David Cameron heute an den Gemeinsinn.
Let's change our future. Let's do it together. So please,
lasst uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Dafür bitten wir um eine absolute Mehrheit. Nicht ganz grammatikalisch und in gefährlicher Nähe zu riskanten Börsenmanövern berief sich auch Brown auf die Zukunft.
We are in the future business.
Wir sind immer im Zukunftsgeschäft. Seit die Konservativen wieder in jener politischen Mitte Fuß gefasst haben, die einst so erfolgreich von Tony Blair kolonisiert worden war, sind die ideologischen Unterschiede nur noch mit der Lupe erkennbar. Die Tories wollen jetzt gleich mit Sparen beginnen, Labour erst nächstes Jahr. Aber wo und auf wessen Kosten bleibt bei beiden nebulös. Selbst der Altmeister unter den Wortverdrehern, Labour's Lord Mandelson, der Fürst der Dunkelheit, klammerte sich an Strohhalme.
Quality and standards, particularly tailoring what public services do and deliver for the individual, how they respond to individual needs, is the next great leap forward. Now,
nach einem Jahrzehnt üppigen Ausgabenwachstums gehe es jetzt um die Qualität und die Bürgernähe der öffentlichen Dienste. Das sei der nächste große Sprung, oder?
I would describe it as Blair Plus.
Blair Plus, was bekanntlich noch nie eine ideologische Definition war. Aber das Grundvertrauen Labours in die Fähigkeit des Staates, Glück, Wohlbefinden und Frohsinn zu verbreiten, bleibt ungebrochen. Anders Cameron.
We say no government can solve all the problems on its own.
Der Staat kann nicht alle Probleme allein lösen. Wir sitzen alle im selben Boot.
We say we are all in this together.
Hier liegt in der Tat eine Trennlinie zwischen den beiden großen Parteien. Aber ob die Konservativen in der Lage sein werden, die Bürger zur Eigeninitiative und zur Selbstverantwortung anzuhalten, bleibt zweifelhaft. Dazu mangelt es den britischen Politikern derzeit schlicht an Autorität und Glaubwürdigkeit. Die dritte Partei, die Liberaldemokraten, hoffen, von diesem Vertrauensschwund zu profitieren. Ihr Chef Nick Clegg unkte heute:
You can't trust the Conservatives. I mean, they've just launched a manifesto in a power station that doesn't generate power.
Man könne den Tories nicht trauen. Sie stellten ihr Wahlmanifest in einem Kraftwerk vor, das schon längst keinen Strom mehr produziere. Das sei Form statt Inhalt. Was Clegg nicht sagte, das monumentale einstige Kraftwerk im Londoner Stadtteil Battersea gehört inzwischen einem notleidenden irischen Spekulanten. Nicht nur die Politik ist dieser Tage darauf angewiesen, inbrünstig auf bessere Zeiten zu hoffen.
Gut drei Wochen bis zu den Wahlen in Großbritannien, das war der Bericht von Martin Alliot. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 37 Minuten, das Echo-Dossier. Milliardenverluste durch massive Fehlspekulationen mit Subprime-Papieren, illegale Bankgeschäfte mit reicher ausländischer Kundschaft. Die frühere Führungsriege der UBS hat die Schweizer Grossbank an den Rand des Abgrunds geführt. Juristisch scheint aber für den Schaden niemand verantwortlich zu sein. Und dass Aktionäre eine Zivilklage einreichen, ist sehr unwahrscheinlich. Mit oder ohne Décharge morgen an der Generalversammlung. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann mit einem Beitrag, als wär's ein Stück von Dürrenmatt.
Die Gerechtigkeit wohnt auf einer Etage, zu der die Justiz keinen Zutritt hat.
Im Volk ist das Urteil gefällt. Marcel Ospel und Marcel Rohner, schuldig. Peter Wuffli und Peter Kurer, schuldig, schuldig am UBS-Schlamassel. Auch in der Politik meinen viele zu wissen, wer verantwortlich ist für die milliardenteuren Subprime-Spekulationen und die Vermögensversteckungsverwaltung. Es sind dieselben Namen. Namen, mit denen sich in den letzten Monaten auch die Schweizer Behörden beschäftigt haben, ohne dass dabei, wie in der Öffentlichkeit oft gefordert, Köpfe gerollt wären. Ganz so einfach gehe das nicht, erklärt Urs Zulauf, Chefjurist und Direktionsmitglied der Finanzmarktaufsicht FINMA.
Die Aufsichtsbehörde muss in rechtsgenüglicher Weise Verletzungen beweisen können und sie darf nicht aus politischen Opportunitäten öffentlich Köpfe fordern.
Das Recht und die Politik, das seien zwei Paar Schuhe. Strafrechtlich lasse sich im Fall UBS nichts machen, sagt auch Peter Pellegrini vor ein paar Wochen. Der leitende Staatsanwalt für Wirtschaftsdelikte in Zürich weiß, dass dies für Kopfschütteln sorgt.
Ja, selbstverständlich verstehen wir dieses Unverständnis angesichts der grossen Schadensbeträge, die eingetreten sind und die weiter damit verbundenen Probleme, die die Schweiz auch erleidet.
Kein Richter und kein Henker in der Causa UBS. Tatsächlich unverständlich.
Der Wirklichkeit ist mit der Logik nur zum Teil beizukommen.
Fast 2500 Stunden steckte die FINMA in zwei UBS-Untersuchungen. Sie wurde fündig. Organisatorische Mängel bei der Grossbank hätten zum Subprime-Fiasko geführt, lautet das Fazit der ersten Untersuchung. Und organisatorische Mängel hätten es auch ermöglicht, dass die UBS amerikanischen Kunden Geschäfte anbot, die gegen das US-Gesetz waren, das der Befund der zweiten Untersuchung. Die FINMA verlangte von der UBS, dass sie sich besser organisiere, damit solche Fehler nie mehr passieren. Gegen das UBS-Top-Management wurden aber keine Maßnahmen ergriffen, aus einfachem Grund, sagt Urs Zulaff.
Die FINMA muss individuell beweisen können, dass eine Person ihre Pflichten in aufsichtsrechtlich relevanter Weise verletzt hat. Und das war in diesen Fällen nicht möglich. Unsere Untersuchung gab keine Hinweise darauf, dass die obersten Organe Rechtsverletzungen gekannt oder in Kauf genommen oder sogar gefördert und gedeckt hätten.
Wildes Spekulieren mit Subprime-Papieren in einem Ausmaß wie fast bei keiner anderen Bank, keine Rechtsverletzung. Damals galten die Subprime-Papiere als sicher. Emsige Hilfe beim Steuergeld verstecken, keine Rechtsverletzung nach Schweizer Recht. Dass die UBS in den USA deswegen Probleme und eine Buße von fast 800 Millionen Dollar aufgebrummt bekam, hat damit zu tun, dass sich der politische Wind gedreht hatte und Steuerdelikte nun strenger geahndet werden. Doch das hatte man in der Schweiz, nicht nur bei der UBS, zu spät realisiert. Urs Zulauf.
Zum Beispiel wurde dieser Vertrag, den die Banken mit den amerikanischen Steuerbehörden geschlossen hatten, das QI Agreement, wurde als rein technische Angelegenheit angesehen. Die Politik hat sich nur ganz in einem Nebenpunkt mit dieser Sache befasst. Man hatte da keine großen Sorgen und das war im Rückblick gesehen ein großer Fehler. Aber hinterher ist man eben immer klüger.
Das UBS-Top-Management verhielt sich immerhin schon früh genug so klug, dass es nun von der Aufsicht nicht belangt werden kann. Ospel, Kurer und Co. müssen als Privatiers keine Angst vor einem Berufsverbot haben. Ein solches droht erst, wenn sie wieder als Banker tätig sein wollten. Nicht ausgeschlossen ist, dass die FINMA gegen Mitglieder des mittleren UBS-Managements Berufsverbote aussprechen wird. Das darf sie seit Anfang Jahr nämlich tun.
Der Mensch wagt nie zu glauben, was er schon weiß. Er glaubt nur, was er nicht wissen kann.
Im Büro von Peter Pellegrini bei der Zürcher Staatsanwaltschaft stehen 30 Ordner mit Akten, das Ergebnis von 2 Jahren Monitoring. Der Fall UBS sei speziell, sagt Pellegrini. Anders als etwa beim Swissair-Fall seien viele Details geklärt und bekannt, dank Untersuchungen in der Schweiz und in den USA.
Man konnte die Stufe 1, nämlich Sachverhaltsermittlung mit entsprechendem Beweisverfahren, im Prinzip vorerst überspringen und sich sogleich mit der rechtlichen Würdigung befassen.
Die rechtliche Würdigung, das heißt die Frage, ob die UBS mit ihrer Geschäftspraxis das Schweizer Recht verletzt hat. Sie fiel zugunsten der Grossbank aus. Volles Risiko bei Subprime-Papieren oder Beihilfe zu Steuerdelikten zum Schaden anderer Staaten, da sei mit dem Schweizer Strafrecht nichts zu wollen. Den Fall UBS habe man auf alle denkbaren Delikte abgeklopft. Ungetreue Geschäftsbesorgung, Steuerdelikte, Urkundenfälschung, immer Fehlanzeige, weil nicht alle Elemente auf der Checkliste abgehakt werden konnten, die es für einen der Strafbestände braucht. Und Peter Pellegrini betont speziell,
Hinweise, dass das bewusst vorsätzlich oder mit einem fast schon qualifizierten Eventualvorsatz zur Schädigung der Bank geschehen ist, haben wir keine gefunden.
Auch die Anzeigen, die bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind, hätten keine neuen Hinweise gebracht. Einfach mal so ermitteln, das dürfe der Staat nicht. Hierfür braucht es einen hinreichend begründeten Anfangstatverdacht. Das Vorliegen eines Delikts muss nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich sein.
Würden wir trotzdem eröffnen, würden wir ungesetzlich handeln.
Das Mögliche und das Wahrscheinliche sind nicht dasselbe.
Haben die Behörden genug getan? Sie selber sagen ja, ihre Kritiker nein. Aussage gegen Aussage. Und falls die politische Aufarbeitung im Parlament nicht doch noch neues, für die UBS belastendes Material ans Tageslicht bringt, falls Großaktionäre nicht doch noch das für sie große finanzielle Risiko eingehen und gegen die UBS klagen, wird alles so bleiben, wie es ist. Die UBS ist mächtig geschädigt worden und niemand scheint dafür verantwortlich zu sein. Ob das Ende der Geschichte ist?
Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen hat.
Die UBS und die juristische Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit, das war ein Beitrag von Beat Soltermann. Die Zitate von Friedrich Dürrenmatt las Robert Schmid. Die UBS ist dann morgen das große Thema, auch bei Schweizer Radio DRS, auch im Echo der Zeit. Wenn Sie von Anfang an dabei sein wollen, schalten Sie unseren Infokanal ein. DRS 4 News überträgt die Generalversammlung der UBS ab 10.30 Uhr. DRS 4 News über Kabel, Internet und DAB. Das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.